Ihr Schloss, Torrentjes oder Torrentjes?
Torrentjes.
Torrentjes, also die Türmchen, ist jetzt nicht so ein Schloss wie Schloss Neuschwanstein oder Schönbrunn, sondern fast schon gemütlich. Aus hellem Mergelstein im 15. Jahrhundert erbaut, mit dunkelvioletten Fensterläden draußen, 27 Zimmern und einem wunderschönen Park. Wohin, André Rieu, gehen Sie zuerst, wenn Sie von Natur nach Hause kommen?
Meistens setze ich mich da vorne und dann gucke ich über den Fluss. Oder das hängt davon ab, wie spät. Ich erinnere mich einmal, dass wir aus Toronto einen Direktflug und dann landete ich sehr früh hier und da bin ich dann sofort einkaufen gegangen.
Wo ist denn da vorne? Sie haben jetzt so hingewiesen auf
irgendeinen
Raum.
Ich werde Ihnen das zeigen später. Ein ganz romantisches kleines Treppchen und da kann man lecker sitzen.
Oder
froh sein, dass man wieder zu Hause ist.
Dieses Zuhause ist seit wie vielen Jahren jetzt Ihr Zuhause?
24 Jahre, glaube ich, jetzt. Weil das war nicht so, wie das jetzt war. Das war dunkel und feucht und
bäh. Jetzt ist es wirklich gemütlich, es ist auch schön warm.
Ja, hier ist der Raum, wo wir gerne sitzen und wo alles passiert.
Dieser Raum ist, ich drehe mich mal rum, also er hat ein wunderschönes, blankes, abgelaufenes Parkett,
Gold
eingefasste Spiegel, gold eingefasste Lüstern mit so Glasbommeln. Dann gibt es André Rieu und seine Frau Marjorie in Öl gemalt. Wer hat das Bild gemalt?
Ein Freund von uns, der hat mein Bild gemalt und mich das geschenkt, und ohne den Rahmen nicht. Und ich fand das ganz nett, aber ich werde nicht mich selber hier an die Mauer hängen, ohne meine Frau. Und dann habe ich ihm ein Foto, den Foto habe ich selber gemacht, in Tivoli, in der Nähe von Rom. Und dann hat er das so ganz genau gemalt. Und dann habe ich die einrahmen lassen und mit Weihnachten habe ich gesagt, komm mal runter und dann hingen die hier.
Und Ihre Frau sitzt da so schön, hat die Beine angezogen, hat die Hände verschränkt an den Knien und guckt in den Himmel ganz verliebt oder guckt sie Sie an ganz verliebt?
Nein, sie guckt glücklich, denke ich, weil wir gehen jedes Jahr, wirklich jedes Jahr nach Rom, 3 Tage. Das ist unsere Ferien, weil wir sind kein Strandleute, 3 Wochen in die Sonne backen. Wir sind ganz ungeduldig. Eigentlich arbeiten wir immer. Was heißt arbeiten? Ich meine, es ist keine Arbeit, die wir haben, nicht? Rom ist dann für uns mit Kinder und Enkelkinder herrliche 3 Tage.
Nebenan, André Rieu, habe ich gesehen, ist das Kaminzimmer und da liegen so auf so Coffee-Tables Bücher und ganz obendrauf eins über D'Artagnan.
Weil D'Artagnan hier sein letztes Frühstück gegessen hat, bevor er starb vor die Mauer von Maastricht, kämpfend für seinen König Louis XIV und das ist auch echt wahr.
Also die Küche, durch die wir eben reingekommen sind, das ist die Küche, wo...
Das ist der älteste Teil des Schlosses, 1452. Hier wohnte ein Duc, bla bla bla, und der war Musiker. Ja, es kommt alles gut zusammen.
Sie stehen ja für meisterhaft inszenierte Konzerte in prunkvollen Kostümen vor sehr üppigen Kulissen. Haben Sie auch an der Inneneinrichtung hier im Schloss mitgewirkt? Ist
das
Ihre Handschrift?
Ja. Ich habe, wo ich 5 oder 6 war, hier im Schloss Klavierunterricht gehabt. Und deswegen hasse ich noch immer das Klavier. Nein, ich hasse nicht das Klavier zu spielen, weil meine Lehrerin wohnte ganz da oben im Turm und es war alles feucht und dunkel und die Lehrerin war ein schreckliches Weib. Und dann habe ich das Schloss gekauft und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich was Schönes draus, weil das war alles dunkel und fies.
Und schreckliche Weiber kommen seither nicht mehr hier rein.
Kommen nicht mehr hier rein. Ich bin allergisch für nicht liebe Leute. Ja, wirklich, ich kann das nicht ertragen. Ich meine, das Leben ist schön, wenn es in Harmonie geht. So machen wir auch Musik zusammen auf die Bühne und mit meinem Publikum. Und ich genieße das immer wieder, wenn wir auf die Bühne stehen und sehen nach 3 Stunden, dass das Publikum unglaublich froh und glücklich nach Hause geht. Das ist meine Art, Musik zu machen.
Und das Publikum wird natürlich nicht nur konfrontiert mit dieser Art Musik zu machen, sondern auch mit allem, was drumherum ist.
Genau, das hilft.
Weil Sie eben diese schönen Kulissen auch haben. Von wem haben Sie dieses Extravaganzgehen und die Freude daran, rauschende Aufführungen
zu machen? Ja, ich glaube, mein Vater ist auch ein bisschen schuld daran. Der war Dirigent hier in Maastricht und hat er mal eine Idee gehabt, ein ganzes Mozart-Programm zu machen. Hat er ganze Orchester in Mozart-Kleider. Ingrid Hebler hat dann auf dem Hammerklavier gespielt. Ist mit dem Zug angekommen, auch in Mozart, Also ich denke, ich habe es von ihm.
Wie weit ist Ihr Geburtshaus in Plenkershofen von hier entfernt?
Ja, ein paar Kilometer. Ein ganz kleines Haus, da wohnten wir mit 9 Leuten. Aber ich habe sehr viel draußen gespielt und habe einen schönen Jugendtag gehabt.
9 Leute heißt, wer war da alles bei?
Ja, mein Vater, Mutter, 6 Kinder und Oma. Die ist dann später auch ins Haus gekommen.
Die ist ewig alt geworden, kann das sein?
Ja, 102, glaube ich. Meine Mutter hat auch jetzt.
Also sie lebt
ja,
noch?
Ja, die ist 96.
Das lässt
sich
ja hoffen.
Bis voriges Jahr hat sie noch Auto gefahren, bis sie dann ein schreckliches Unglück gemacht hat. Kein Tote, glücklicherweise, aber unverantwortlich.
Und jetzt hat sie aufgehört?
Ja, jetzt hat sie aufgehört.
9 Leute, wie viele Tiere waren dabei?
Ich habe immer Tiere mit nach Hause genommen. Ich habe jetzt auch noch sehr viele Tiere. Ich mag das. Und Fische, Vögel, Hunde. Ich habe 2 Voliere und 2 Fische. Wie heißt das?
Fischteiche?
Fischteichen, ja. Kois und allerhand Arten von Fischen.
Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich ein, wie nennt man das, so ein Gewächshaus und davor so ganz viele goldene Schmetterlinge.
Das ist kein Gewächshaus, es ist eine Orangerie. Ein Gewächshaus haben wir dort unten, habe ich ein Gewächshaus. Dort zeugen wir die kleinen Pflanzen, die wir brauchen, in die Gärten. Aber das ist eine handgemachte Orangerie.
Entschuldigung, Herr König, das bitte, war mir jetzt bitte. Nicht klar. Die Schmetterlinge, das sind so goldene Schmetterlinge an den Geländern.
Ja, weil im Sommer habe ich auch Schmetterlinge im Orangerie.
Wenn man mit 9 Menschen und sehr vielen Tieren in einem Haus ist, ist das dann so lärmend und laut, wie man sich das vorstellt, gewesen in Plenkershofen?
Diese Erinnerung habe ich nicht. Und wenn es so war, dann bin ich weggegangen, bin ich geflüchtet. Meine Eltern waren sehr streng. Man sieht jetzt, wenn man in Restaurants ist, so Kinder, die völlig unerzogen sind und schreien. Und nee, das war bei uns nicht der Fall.
Erzählen
Wir waren
Sie mal
brav
bisschen.
Und nett. Also für mich persönlich waren die lieblos. Ich habe auch sehr viel darunter gelitten. Später, Marjorie, meine Frau, hat auch eine sehr strenge Erziehung gehabt. Und wir haben dann einige Jahre daran gearbeitet und das war sehr fruchtbar. Nicht fruchtbar, aber fruchtbar. Ja, es war auch fruchtbar.
Weil das immer anstrengend ist. Ich vermute, das war mit Hilfe von außen dann?
Ja, also mit Psychologen und so, die dann uns geholfen haben, das zu verarbeiten.
Wem mussten Sie sich da stellen? Also was musste verarbeitet werden? Das ist ja dann einmal.
Es war immer, du musst gut sein, du musst besser sein, das habe ich so gespürt, aber das war auch so. Perfekt sein. Das ist nicht gut für Kinder.
Haben die das von allen 6 Kindern erwartet oder vor allen Dingen von
Ihnen? Nee, ich glaube von allen, ja. Mein Vater, nein, das waren beide, glaube ich.
Aber es ist natürlich so, dass solche Muster unheimlich tief gehen. Also sind Sie dann auch ein Perfektionist geworden?
Ich glaube ja. Das ist auch mein gefährlicher Teil, nicht? Weil ich natürlich, ich bin 2-mal Burnout, nennt man das heutzutage, weil ich natürlich Perfektionist bin und alles selber machen will. Was auch gut geht, weil das geht am schnellsten. Wir haben eigentlich ein ganz kleines Team, die hier alles organisiert. Aber das heißt, dass man auch sehr viel selber tun muss.
Sie sind am 1. Oktober vor 68 Jahren.
Ja, stimmt.
Geboren und getauft auf André, Leon, Marie und Nicolas.
Ja.
Waren das alles Verwandte oder nach wem sind Sie da benannt worden?
Ich glaube, Leon war ein Onkel, Marie und Nicolas, ich weiß nicht. Nee, keine Verwandte. Aber das war so üblich, nicht? Katholisch erzogen, katholisch geboren, da musste man so viele Namen haben. Meine Söhne heißen nur Marc und Pierre. Obwohl ich muss sagen, ich bin nie ängstlich gewesen oder so von meiner Geschwister doch, die haben darunter gelitten, aber ich weiß auch, in die Schule hing so das allsehende Auge, nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ein Dreieck mit so einem Auge, pass auf, die sieht alles. Ich fand das komisch, ich fand das schön. Ich habe nie gedacht, der sieht jetzt.
Der liebe Gott sieht dich.
Ja, war so.
Was ist das für eine Schule gewesen, die Sie besucht haben?
Das alles war hier katholisch früher.
Das heißt, Sie sind auch von Nonnen unterrichtet worden?
Ja, aber das war meine erste große Liebe, die Schwester Clara Magdala. Ja, die war echt total lieb. Ich durfte an den Hand, da war ich 4, glaube ich, in den Kindergarten, durfte ich an der Hand von dieser Schwester über den Schulhof gehen.
Was umfasste eine katholische Erziehung, André Rieu?
Also vor allem, was ich mich erinnere, Musik in die Kirche, weil wir müssen natürlich, mein Bruder und ich, auf dem Chor. Da haben wir auch Solfège-Unterricht gehabt, sehr gut übrigens. Kann ich jeder raten, der Musik macht, das ist gut für den Ohr. Und singen auch, das war Mittwoch, Samstag, Sonntag immer in die Kirche und singen. Aber schön, ich fand es schön.
Aber es hält auch ab vom Spielen und draußen sein.
Ja, trotzdem haben wir jeden Mittwoch und jeden Samstag gefragt, dürfen wir weg vom Chor, aber nee. Aber jetzt hinterher, denke ich, war es auch schön mit den anderen Kindern.
Hat es Lieblingskonzerte gegeben, die Sie am liebsten gegeben
haben? Ja, Weihnachten, weil dann dürften wir aufbleiben, wie sagt man das, nicht ins Bett, spät, die Nachtmesse, dann zu Hause Butterbrot oder wie heißt das, ja. Essen. Ja, nee, das sind schöne Erinnerungen.
Es gibt ja unter
dem... Jetzt, wo die Kirche weg ist, für mich ist das auch alles, obwohl ich jetzt erwachsen bin, ist alles weggefallen. Aber für Kinder ist das, denke ich, fantastisch. Wenn man sowas machen könnte, ohne diese Scheiß von... Gott sieht alles und bestraft dich und du kommst in die Hölle, bla bla. Weil da sind Leute, die sind da wirklich dran kaputt gegangen. Aber es ist trotzdem, was ich sagte, diese sozialen Kontakte waren natürlich schön in die Kirche. Logisch, damit haben sie das auch geschafft, all diese Jahrhunderte.
Man kann ja auch sagen, dass Musik was Göttliches hat.
Ja, sicherlich. Oh ja. Und es gibt so unglaublich viel schöne Kirchenmusik. Also das behaupte ich nicht, das ist auch herrlich und das mag ich noch immer gerne. Meine Weihnachtskonzerte sind noch immer die meistbeliebte.
Geige mit 5, dann Flöte, Klavier.
Oboe, Flütterbeck, wie heißt das? Recorder? Blockflöte.
Blockflöte.
Blockflöte bin ich dann nach Eindhoven, da war ein bisschen später. Ich spielte ganz gut, aber Geige ist geblieben.
Warum ist es die Geige geworden? Können Sie das erklären?
Tja, ich weiß nicht, das ging gut und ich hatte nach 3 Wochen schon Vibrato, weil meine Lehrerin, die spielte dann für mich und ich, das klingt schön, das will ich auch und ich konnte noch gar nicht spielen, aber dieses Vibrato, das fand ich, das ist auch so, nicht, wenn Sie für erst einmal eine Geige so aus der Nähe erleben, das ist überwältigend und dann so ein schönes Vibrato, denke ich, das will ich auch, das habe ich auch geschafft.
Ist das denn so gewesen, dass Sie, wenn der Vater Dirigent im Limburger Symphonieorchester gewesen ist, dass Sie dann jede Woche auch mit der Familie, jeden Samstag?
Gingen wir in die Konzerte. Ja, ich kenne den ganzen Klassik. Aber ich muss sagen, ich fand das nicht schlimm, weil das war für uns endlich mal raus aus dieser engen Familie. Nee, ich fand das prima.
Aber es war auch immer nur Klassik. Sie haben keine andere Musik kennengelernt.
Nee, die Beatles und Rolling Stones und alles. Da war so ein englisches Model, die hat damit angefangen, glaube ich. Meine Mutter mit Abschau, das Verbot, ja. Aber ich fand es schön.
Hätte es denn irgendeine Alternative bei Ihnen zur Musik gegeben? Weil ich gelesen habe, dass Sie ja ein durchaus talentierter Karrebauer gewesen sind.
Bin ich noch immer. Ich baue sehr gerne. Also wenn ich kein Musiker gewesen wäre, wäre ich Architekt oder so geworden, weil das finde ich fantastisch. Ich habe das alles gemacht hier und sogar früher eigenhändig. Also ich kann sehr viel und jetzt, wo ich dann baue, können die Bauarbeiter, nein, das geht nicht seriös, das geht.
Was können Sie denn richtig gut? Welches Handwerk?
Alles, nur keine Elektrik, habe ich mich nie dran gewagt, aber weiter kann ich alles.
Was ist das für eine Karre gewesen, die Sie da gebaut haben?
Also das hat angefangen mit einer, die erste Räder waren von so einem ganz altmodischen Kinderwagen. Darf ich die haben? Ja, da habe ich dann alles weg, habe ich die Räder noch gehabt. Eine Plank, wie heißt das?
Holz. Brett?
Ja, ein Brett dazwischen gemacht und dann, das war einfach. Und dann habe ich ein Steuer geholt irgendwo und dann habe ich das so fabriziert, dass das funktionierte und so weiter. Mein Bruder Robert war auch da, aber der hatte sehr oft Ideen und dann sagte ich, okay, ich mag das. Und ich konnte das dann umsetzen. Das war so eine kleine Rundung, wie heißt das, Rondpoint, und da haben wir dann immer gespielt. Die wurde länger und länger, so eine große Karre, aber die war dann so lang, dass das natürlich irgendwo schief geht und dann... Dürfen wir auch auf die Gladio da sagen, baff, ist ja gebrochen.
Sie haben sich dann auch nicht für Architektur und Karrenbau oder Autobau entschieden, sondern für die Musik, haben am Brüsseler Konservatorium vor 40 Jahren als Bester das Examen gemacht. Wie war diese Studienzeit?
Schrecklich schwierig, weil in Brüssel waren wir bei Gertler, das war der Professor da, und der hatte 17 Schüler oder 18 Schüler und 17 Nationalitäten, die kamen aus der ganzen Welt und spielten alle 10-mal besser als ich, mindestens das dachte ich. den Gefühl hatte ich immer, also es war schwierig. Aber ich habe viel gelernt da.
Viele Freunde gehabt?
Nee, das waren alle Einzelgänger. Alle, ich bin besser als du. Ah. Ja, das war keine schöne Atmosphäre, gar nicht. Schrecklich. Puh. Ich habe 2 Jahre in Brüssel gewohnt, aber nichts von Freunden oder so. Aber das lag nicht an mir. Das war echt so.
Wie haben Sie da gewohnt?
Rue Cayenwald, ich weiß auch. Und das Marjorie ist da in mein Leben gekommen. Und das stinkt dann nach Gas. Und das war ein fieses altes Ding. Nur kaltes Wasser. So.
Also ja. Eine kleine Wohnung oder ein Zimmer?
Nee, 2 kleine Dachzimmer. Ohne Fenster. Ich hatte nur so ein kleines. Ich musste auf ein Dach klettern, um. Ja, echt arm. Wie heißt diese Oper von Puccini?
La Bohème.
So war es.
Wie haben Sie sich denn dann das Studium finanziert? Haben Sie Musik gemacht?
Nee, ich habe selber auch, ich war Model für Jeans und Stimmerol und allerhand Sachen.
Stimmerol, ja. Das haben wir immer gekauft, wenn wir nach Holland gefahren sind. Ja. Das sind so lakritzhaltige.
Ich glaube, ich habe den Foto noch, dass ich so hier, so, man sieht das hier, meine Zähne und bin ich sofort hingegangen, habe ich sofort Arbeit bekommen, verdiente 300 Gulden pro. Und dann kam Marjorie, ganz stolz erzählt, dass ich diesen Job hatte und ich hatte schon 12 Aufträge. Hast du auch dein Geld? Nein, habe ich noch nicht. Dann würde ich das mal fragen, wenn ich dich wäre. Weil der Trick war natürlich, dass die, weil das habe ich später von anderen gehört, die lassen dann 25 Aufträge nicht bezahlen. Du bekommst dein Geld, wenn du Nacktfotos machst.
Nee.
Das habe ich von anderen gehört. Weil ich habe da mein Geld bekommen, da habe ich mich nie mehr gefragt.
Mhm. Ja. Sind Sie während des Studiums auch schon Mitglied im Limburger Symphonieorchester gewesen, was Ihr Vater dirigierte?
Nee. Später, wo ich das Studium fertig habe ich sofort vorgespielt und bin angenommen. Und
haben Sie Ihrem Vater vorgespielt oder war der da nicht?
Nee, die ganze Kommission. Mein Vater war dabei.
Wie ist denn das? Das ist doch dann
Scheiße.
Eigentlich. Ja, wenn der Vater, das ist doch wie wenn du auf eine Schule gehst, wo dein Vater auch Lehrer ist und der unterrichtet dich.
Genau, das war nicht schön. Ich habe noch 1 Jahr unter ihm auch gespielt. Das war nicht schön, weil das war sein letztes Jahr. Früher war das so, nicht? Die Regenten hatten einen Job fürs Leben. Und ich glaube, er ist 30 Jahren in Maastricht gewesen. Die letzten Jahre waren abscheulich und die haben ihn alle gehasst. Und ich saß da. Ja, war nicht schön.
Und er hat bei Ihnen die Ohren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gespitzt, damit keiner sagt, er bevorzugt seinen Sohn.
Ja, aber ich habe mich dann auch losgemacht.
Der Vater André Rieu ist ja gestorben 1992 an den Folgen eines Locked-In-Syndroms. Mhm. Man ist gelähmt und erlebt das aber. Man ist bei vollem Bewusstsein und kriegt mit, dass man kann sich nicht bewegen.
Nichts, ja. Ich glaube, er konnte seine Augen nicht mal öffnen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hat ein halbes Jahr gedauert, glaube ich.
Wie haben Sie das erlebt, diese Zeit?
Das war genau der Zeit, dass ich mich auch losgemacht habe. Also es war schwierig. Er konnte sich ein bisschen bewegen und hat es nicht schön gefunden, wenn ich an sein Bett kam und die anderen doch. Also es war nicht so schön alles.
Also der hat Sie das bis zum Schluss spüren lassen,
ja,
dass da...
Ja, weil ich auch nicht katholisch mehr war. Und er die letzten Jahre seines Lebens, wie heißt das? Gottesdienst, wahnsinnig geworden.
Ah, fanatisch.
Ja, fanatisch, ja. Man konnte nicht mehr mit ihm reden, ohne dass es alles über Gott und Religion und katholisch und zwar unmöglich.
Haben Sie sich trotzdem dann am Sterbebett mit ihm versöhnen können? Oder
nee, das ging nicht, weil er war schon weg. Aber, und er wollte das auch nicht. Wenn man fanatisch ist, das ist schlimm. Das merkt man jetzt mit dieser anderen Fanatiker nicht, was wir jetzt erleben. Nee, alles, was fanatisch ist, ist schrecklich.
Vermutlich haben Sie dann auch nicht bei seiner Beerdigung gespielt?
Nee. Ich war da, ja.
Sind Sie denn heute versöhnt mit ihm? Ist es vorbei?
Was heißt versöhnt? Ich habe mein Leben gemacht und weil so hat es auch angefangen, nicht? Ich habe meinen Salonorchester angefangen und bei Heirat und Partys gespielt. Uff, das fand er schrecklich. Nicht, also es hat auch ein bisschen angefangen, dass das nicht gut ging. Ich habe mein eigenes Leben gemacht.
Zu diesem eigenen Leben, André Rieu, gehört natürlich, dass Sie im Unterschied zu Ihrem Vater, der ja mit dem Rücken zum Publikum dirigiert hat, sich nach vorne gewendet haben, dem Publikum
wollte
zu.
Wollte ich auch, weil ich will die Leute in die Augen gucken. Meine Mutter sagte immer, André, du musst die Leute nicht so in die Augen gucken. Ich habe nie verstanden, warum, aber sie hat wahrscheinlich gesehen, dass ich das intuitiv gerne machte. Und weil das ist für mich auch den Kontakt. Ist doch auch so. Man kann doch nicht so. Das hat sie dann auch sehr oft gesagt, dass sie das nicht gut fand. Nee, ich finde das herrlich mit dem Gesicht. Man gibt sich ganz nackt, nicht? Da ist man. Und das ist auch, denke ich, warum ich so einen Erfolg habe. Die Leute sehen genau, wer ich bin und was ich bin und wie ich mich fühle.
Das Irre ist ja, Sie haben diesen Erfolg wirklich weltweit. Sie haben den in Japan, in China, in Südafrika, in den USA, in Südamerika. Das ist das eine Rezept Ihres Erfolgs, dass Sie diese Interaktion mit dem Publikum haben. Die andere ist natürlich Ihr sensationelles Johann-Strauss-Orchester. Da sind einfach unglaublich gute Musiker drin, die in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Was außer Virtuosität muss eine Musikerin oder eine Sängerin haben, um bei Ihnen anfangen zu können?
Herz. Es muss echt von Herzen kommen. Es waren Musiker bei mir, die das nicht begriffen haben. Und ich habe dann sofort nach einer Woche gesagt, auf Wiedersehen. Weil sie saßen da, ihr Geld zu verdienen. Aber das ist bei mir nicht, das kommt nicht in Frage. Man muss wirklich da sein.
Wie spüren Sie das denn?
Das sieht man. Das spürt man. Das sieht man sofort, wenn einer da sitzt.
Und nur vor sich hin fiedelt und nach Hause will.
Ja, das sieht man. Und ja, es gibt mehrere. Ich kenne die nicht mal alle, weil manchmal sagt so einer, weißt du noch, die Geigerin, die ist eine Woche da gewesen, weiß ich nicht mehr.
Das ist inzwischen mehr als 100 Mann stark, dieses Orchester. Der ganze Tross ist insgesamt...
Nee, nicht, das Orchester ist 60 und alles andere Tross sind Crew und Begleitung, Organisation,
bei Küche. Bei der Crew sind die Köche dabei, die Ärzte, ihr Personal Trainer, alle.
Ja, genau.
Wie ehestiftend ist dieses Orchester? Wie beziehungsstiftend?
Ich glaube, es gibt im Orchester 13 Paare jetzt, auf 50. Und die sind verheiratet und Kinder, also es ist nicht so ein bisschen Sex unterwegs. Nein, richtig, echt verliebt und verheiratet. Und
dürfen die Babys mit?
Habe ich sehr oft gemacht, weil das Baby war dann gerade geboren. Das ist ein Solostelle, was machen wir? Okay, nimm das Baby mit. Ja, aber kann ich, dann muss Oma. Okay, Oma auch mit. So. Jetzt kommt wieder die Harfenistin, ist schwanger und die hat schon ausgerechnet, dann gehen wir nach Australien oder weiß ich, okay, nimm die Mutter mit. Ist doch schön. Und ich habe auch einen Crèche, Kindergarten.
Ja.
Ja, weil ich das Studio ist hier, an der anderen Seite ist mein Lots, wie sagt man, wo die Sachen alles liegen, die man
Lager.
Auf der Bühne sieht. Ja, Lagerhaus, ja. Und da ist auch den Crèche.
Das ist ein Repertoireorchester, das heißt, die Musiker können alles?
Ja, also wir können so innerhalb zwei Proben spielen wir ein total anderes Programm, weil wir das können. Genau wie Konzertgebau, die machen alle Mahler-Sinfonien, können die so spielen, nicht?
Bedeutet das denn auch, dass Sie dann während eines Konzerts manchmal drehen?
Können also, dass wir, ja, können wir. Dann fühle ich, das geht ja anders als gedacht. Wir machen, dann der eine telefoniert mit dem Ton und Licht und dann ändern wir das. Keiner merkt das.
Was ist denn, wenn es anders ist als gedacht? Wie ist es denn gedacht?
Wenn es zum Beispiel, das kommt manchmal vor, dass die noch enthusiaster sind, als wir dachten. Und dann machen wir nochmal eine Zugabe dazu, nicht? Ja, und die können wir so aus unserem Repertoire greifen.
Aber Sie haben eben nicht nur Walzer im Programm, sondern...
Nee, ganz wenig eigentlich. Ich heiße der Walzerkönig, ich bin froh mit dem Titel, aber ich spiele alles. Und alles heißt, alles, was mein Herz berührt. Und vielleicht finden Sie das Kitsch oder Klischee, aber so ist es wirklich. Das war schon früher, die Konzerte meines Vaters, dann hatte ich zweite Teil von Brahms. Ehrlich.
Aber das erklärt natürlich auch, wenn Sie so vielseitig sind, warum auf der neuen CD auf Amore nur ein Walzer ist, wenn ich das richtig bekommen habe.
Zwei. Mehr.
Es sind ganz wenige.
Sphärenklänge zu Josef Strauss. Zwei oder drei, glaube ich.
Das neue Album zeigt Sie, André Rieu, im weißen Hemd, weiße Hose, brauner Gürtel und ein bonbon-rosafarbenes Jackett.
Lecker, nicht?
Haben Sie sich das von einem Italiener abgeguckt oder ist das Holländer-Stil?
Das habe ich hier im Garten gemacht.
Ja, weil das Ding Amore heißt. Könnte ja sein, dass Sie italienisch aussehen wollten, aber das ist sehr holländisch,
Nee,
oder?
Die Amore ist gekommen, weil ich wollte eigentlich Parlez-moi d'amour. Aber die Plattenfirma hat gesagt, das ist zu schwierig, das verstehen die Leute nicht. Haben wir uns geeinigt auf Amore. Aber den Jackett war schon da, war schon rosa. Nicht zu rosa, nicht zu...
Also Amore, man ist ja dann auch rosa, man hat ja dann die rosa-rote Brille auf,
ja, wenn man so verliebt ist.
Und deshalb hören wir uns dieses Stück mal an, damit man reinfindet in die CD, die neue von André Rieu, und in mein absolutes Lieblingsstück, nämlich Natasha's Waltz aus Krieg und Frieden.
Wenn man die Original aus dem Film hört, dann und ich habe das rausgemacht.
Es ist schön geworden.
Die Piccolos und die Flöten, ja.
Amore heißt das neue Album von André Rieu, aus dem wir ihre Wunschmusik gerade gespielt haben. Ich habe bei diesem Walzer natürlich die Szene aus Krieg und Frieden mit Audrey Hepburn im Kopf, wo Fürst André Natascha beim Tanzen zuguckt und sagt, wenn sie sich jetzt umdreht, dann wird sie meine Frau. Wie war das denn beim Walzerkönig André, als der seine Marjorie das erste Mal gesehen hat?
Ja, ich war 11 und sie war 13 bei uns zu Hause, weil... Wir haben in Holland Sinterklaas, das ist 5. Dezember. Und die Mädchen von der Klasse meiner Schwester, die sind alle bei uns zu Hause gekommen, um Sinterklaas-Kadoches zu erteilen. Und da habe ich die gesehen. Ich sah viele Mädchen. Aber die eine, und sie hat auch gesagt, da waren viele Kinder bei dir zu Hause. Aber du bist mal aufgefallen. Das war das erste Mal.
Sinterklaas ist Nikolaus, der kommt dann immer mit dem schwarzen Pitt und verteilt gute Gaben oder auch nicht so gute Gaben.
Ja.
Und haben Sie damals schon gedacht, mit 11 denkt man ja nicht, die heirate ich mal?
Ja, ich glaube schon. Ich habe auch immer gewollt, dass ich mal eine Frau heirate, mit der ich zusammenarbeiten würde. Und so ist es auch geworden. Wir machen alles zusammen. Ich kann mich nicht vorstellen, dass meine Frau irgendwo, weiß ich was, etwas anderes macht und dann, ich finde das zusammengehören, finde ich wirklich. Darum sind wir auch schon 42 Jahre zusammen und weil ich viel auf Tour gehe, ohne sie. Nein, ich meine das wirklich.
Ja, wenn man nach
Hause diese
kommt.
Leute, die nicht mehr rosa, Brille, wir sind zusammen alle, das geht nicht.
Nee, man muss sich ja auch immer wieder neu was zu erzählen
natürlich
haben.
Natürlich, und jeder man hat auch sein eigenes Leben.
Genau.
Obwohl wir alles zusammen machen.
Ihre Frau geht zum Beispiel unheimlich gerne schwimmen?
Ja.
Sie auch?
Nee, ich hasse das. Die wirft man im Wasser und die schwimmt.
Haben Sie hier im Schloss ein Schwimmbad?
Nee.
Die geht richtig hier in Maastricht?
Ja, die geht so Wasser-Aerobic. Ja, heute Morgen auch wieder.
Was machen Sie an Sport?
Ich mache dreimal die Woche Krafttraining mit meinem Personal Trainer und Cardio.
Kommen wir nochmal zurück auf alles, was Sie mit der Marjorie zusammen gemacht haben und erlebt haben. Sie haben beide ihre Pubertät nachgeholt mit Mitte 20.
In 3 Wochen. Ja, weil wir waren nicht erlaubt, eine Pubertät zu haben, wo wir zu Hause wohnten. Und sie hat immer studiert, ich habe immer studiert. Und dann plötzlich haben wir gedacht, weißt du was, ich habe die Geige im Schrank gelegt und den Schlüssel weggeworfen und sie hat ihre Bücher weggeworfen und dann haben wir mal getan, was wir wollten und wir wollten eine Pizzeria öffnen. Echt.
Hier in Maastricht?
Ja, das ist lange her. Aber da hatten wir auch schon das Gebäude und da waren wir an die Menükarte und es war schön, ich hatte eine Tante und die habe ich das alles immer erzählt, war so eine liebe Tante, hat mir auch sehr gut geholfen und die hat völlig, ja, mach das, ja, schick weh. Wenn ich das meinen Eltern erzählte, bist du verrückt. Und das war so schön, dass man so jemand hatte im Leben. Da waren wir bei der Menükarte und die teuerste Pizza war dann Pizza Paganini. weil ich würde dann was spielen. Dachte, oh, wenn ich da was spielen, dann muss ich die Geige. Und dann habe ich, dann ist die Geige heimlich wieder aus dem Schrank gekommen und hat gewonnen.
Aber wie kann man eine Pubertät verbieten? Also es geht ja nicht.
Nee, meine Eltern konnten das und ihre Eltern auch. Weil Masri wollte, die hat Germanistik studiert und wollte unbedingt nicht Unterricht geben. Und wo die das gesagt haben, haben die die zum Psychiater geschickt. Also meine genauso. So macht man das nicht mit Kindern. Nicht verstehen Sie, warum wir dann einige Jahre Therapie gebraucht haben.
Also sie durften nicht rebellisch sein, sie durften nicht aufgeben.
Nein, oh nee, die haben uns unsere Gefühle entnommen. Und das darf man nie machen mit Kindern, überhaupt mit Menschen. Wenn man böse wird, ist nicht gut.
Was hatten die Marjorie so in ihr Leben gebracht?
Alles, alles. Also der Moment, als Marjorie in mein Leben kam, habe ich mich öffnen können und sind meine Talente rausgekommen. Weil früher hat keine in mir geglaubt. Und ich denke, ich kann verdammt viel. Aber man muss auch, wenn man jung ist, fühlen, dass andere das stimulieren.
Dass sie an einen glauben auch.
Ja, dass sie an einen glauben, das ist sehr wichtig. Und Marjorie hat das gemacht und sofort bin ich dann aufgeblüht.
Wie hat sie das gemacht? Was hat sie alles?
Einfach, ich merkte das, dass sie an mich geglaubt hat. Ah ja, willst du das machen? Okay, mach das. Sie hat auch zum Beispiel gesagt, du spielst schön Geige. Das haben meine Eltern auch nie gesagt. Das ist wichtig.
Es gab einen Stapel Schellackplatten?
Ja.
Von Ihnen oder von der Marjorie?
Nee, von Marjories Vater. Marjories Vater war Jude. Der ist in 233, ist sein Vater nach Masri gekommen, hat hier in der Gegend ein Geschäft geöffnet und dann war das fertig, hat er gesagt, Kinder, komm. Das war, glaube ich, 36. Ja, so ist es gekommen. So waren die dann hier. Und das Einzige, was er mitnehmen dürfte, war seine Platten. Er war verrückt. Er war verrückt nach Platten und Tanzen und diese berühmte 20er-Jahren-Musik aus Berlin. Und er hat immer einen Plattenspieler dabei gehabt. Wo er auch ging, war der Plattenspieler dabei. Da sind auch Fotos davon. Das ist ganz schön zu sehen.
Das muss ja dann ein Grammophon gewesen sein.
Ja, so ein Ding. Boah. Das öffnet man und dann brrr. So wie wir jetzt unser iPhone haben, hat er immer das Ding dabei mit seinen Platten. Auf dem Boot in Berlin war das. War so ein Freundenkreis. Ganz schön zu sehen. Und dann waren wir zusammen und habe ich mein Salonorchester angefangen. Aber wir hatten keine Musik. Und da habe ich hier in die lokale Zeitung Musik gefragt an die Leute. Da kam wirklich ein Lastwagen voll. Die haben alle angerufen, ja, komm mal hier auf den Dachboden. Und lag so,
Noten waren
Noten, ja, Blattmusik, Noten. Und da haben wir uns das verteilt mit 5, weil das war viel zu viel für unser kleines Appartement. Und ich erinnere mich noch, da saß ich auf dem Boden, habe ich aus dem Stapel, das ist Bummel Petrus. Ich konnte natürlich nur meine klassische, okay, das geht auf Ja und das, Le Cloche de Corneville, das war so ein Ding, das war damals in Frankreich berühmt. Le Cloche de Corneville, habe ich 100.000 Mal lag das da, das ist nicht schön.
Achso, es kam auf den anderen
Stapel. Ja, da kam auf rechts. Und diese Stapel war dann so, da war Villa-Lied und Bummel Petrus und auf der Heide blühen die letzten Rosen und boah, solche Sachen. Völlig unbekannt für mich, aber ich konnte es natürlich schön spielen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Mit meinem Salonorchester habe ich dann erst ein Jahr lang geübt, um den Klang zu machen. Ja, und dann haben wir angefangen, Platten zu machen, Serenade von Toselli. Und das war sogar ein Hit geworden. Und ja, so ist das gekommen.
Aber das hat ja eine Weile gedauert, bis Sie die erste Platte machen konnten. Das war 1994?
Nee, das war mit Straußorchester.
Ah, okay.
Ja, das war mit Straußorchester. Weil Salonorchester konnte man kein Strauß spielen. Das klingt nicht.
Weil das nur ein paar Leute sind.
Genau, das klingt nicht. Da braucht man mehr Streicher. Und das wollte ich. Ich wollte Strauß spielen. Da habe ich, okay, dann machen wir ein größeres Orchester. Da habe ich meinen Job hier im Orchester aufgegeben. Weil Marjorie sah, dass ich jede Probe unglücklicher nach Hause kam als die vorige Probe. Weil meine Kollegen nur gesprochen haben über mehr Geld und es ist zu kalt und wann ist die nächste Ferien und scheiß Musik.
Es zieht einen runter.
Ja, genau. Es kostet sehr viel Energie und ich bin ein sehr energievoller Mensch. Also ich ging kaputt da. Hat sie gesagt, okay, du willst ein größeres Orchester formieren, ich verdiene das Geld, du folgst deinem Traum. Und das haben wir gemacht. Und das hatte sofort Erfolg.
Wie ist der Walzer denn in Ihr Leben gekommen? Also war das dann so nach diesem
das
Salon?
Das kam, weil in den Salonorchester, da waren zwei Geiger vor mir. Und die gingen nach Amsterdam. Die bekamen da einen Job. Das war ein Konservatorium-Witz, dieses Orchester. Dieses erste Salonorchester. Ja. Und dann hat das Mädchen, das Cello spielt, hat mich gefragt, hast du keine Lust mitzumachen? Ja. Und was spielt ihr? Ja, so Walzer. Und okay, dann komme ich mal vorbei. Und sie hat dann mit zwei anderen Gold und Silber von Franz Lehár für mich gespielt. Und das war das allererste Mal, dass ich so hautnah den Dreivierteltakt hörte. Und diesen Moment erinnere ich mich noch wie gestern. Das war so, das will ich auch.
Dann haben Sie dieses Johann-Strauß-Orchester gegründet. Das mussten Sie aber auch irgendwie bezahlen.
Ja, da war gar kein Geld.
Ja.
Und ich habe 13 Leute anscheinend sehr enthusiasmiert, weil die sind, ohne dass ich ein Versprechen oder Konzerte oder Geld, haben die einen ganzen Winter lang in die Schule von unseren Jungs, weil wir hatten kein Geld natürlich, um einen Raum irgendwo zu mieten, geprobt. Es war, ja, du kannst hier proben, aber da hat er nicht gesagt, dass er im Ferien denn die Heizung ausdreht. Also es war schrecklich kalt. Ich weiß auch, nach 5 Minuten stand einer auf, ich bin doch nicht verrückt hier in die Kälte. Vielleicht bereut er das ein bisschen jetzt. Aber der ist tatsächlich aufgestanden und ist gegangen. Und ich habe so geguckt, was passiert jetzt? Okay, Tag.
Und dann kam der Erfolg.
Sofort. Wir saßen mit 13 auf die Bühne. Ich hatte natürlich mit dem Salonorchester schon viel Erfolg hier in die Theater in Limburg. Ich habe jetzt ein größeres Orchester dürfen. Ja, schön, komm mal. 13 Leute in Schwarz standen wir da. Aber es war sofort voll und sofort Erfolg. Ja, nächstes Jahr wieder. Und dann hatten wir ein bisschen Geld. Dann konnte ich Kleider kaufen und so ging das.
Deshalb ging es vom Schwarz dann zu den bunten Kostümen.
Ja.
Nicht nur bunte Kostüme, sondern natürlich...
Ja, dann habe ich auch die Notenständer machen lassen, die romantische, also alles in diese Walzer-Atmosphäre.
Fabelhaftes Licht?
Ja, Licht ist unglaublich wichtig für mich. Blaues Licht ist so schön. Ich weiß auch, dass ich muss 4 oder so gewesen sein, da sind wir mal hier in Maastricht zu einem Puppenspiel gegangen. Und da waren Puppen und die Musik war die kleine Nachtmusik. Und da war ein blaues Licht. Wow, das fand ich so schön. Das finde ich noch immer. Das ist so schön, so ein leicht blaues Licht.
Sind Sie denn so ein Typ, André Rieu, der da vorne steht, ins Publikum guckt und sofort sieht, ob das Licht falsch ist?
Ja, ich sehe alles.
Ob eine Lampe falsch hängt?
Ja, und dann will ich auch sofort das ändern. Und
was machen Sie, wenn das während des Konzertes ist?
Ja, das ist schlimm. Man ist da machtlos, ja. Also wir machen, wenn wir so rumreisen, um 3:30 kommen wir an in die Venue, dann essen wir alles ein bisschen und dann gehe ich im Saal und dann gucke ich mir das alles an, alles ist fertig, dann kommt Soundcheck und während der Soundcheck sehe ich auch alle Lichtstände und alle, ja, und dann sage ich alles, was mir nicht gefällt, aber inzwischen sind die ganz gut.
Dieser Erfolg besteht in zig ausverkauften Konzerten wirklich in aller Welt, dann in dieser tollen Kulisse.
Die Kulisse ist eigentlich gar nicht toll, das ist das Schöne dran. Wir spielen in Baseball-Arenas, in Köln, in die Arena. Ich meine, ist doch keine tolle Kulisse. Aber ich glaube, wir versuchen mit unserer Kunst oder unserer Musik, was wir da bieten, die Augen von den Zuschauern nur auf uns und die vergessen, dass sie in einer Baseball-Arena sitzen. Schöne Kulisse, schön Brunnen oder hier oder so. Aber meistens sind die Säle dann viel zu klein.
Schönbrunn hätte Ihnen fast das Genick, oder hat Ihnen das Genick gebrochen.
Ja,
da haben
genau,
Sie
ja.
Schloss Schönbrunn nachgebaut. War das eigentlich für Australien oder wofür?
Nee, für die Welt. Wir wollten eine Welttour machen. In Australien war ich damals unglaublich, bin ich noch, aber da konnte ich wirklich 3 Monate spielen, um das vorzubeugen. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir in die Fußballarenen. Aber da muss ich auch was bieten. Nicht wie die meisten Künstler machen, okay, ich habe einen Hit, dann proppen wir 90.000 Leute rein. Die Hälfte sieht nichts. Nee, das wollte ich nicht. Und dann habe ich Schönbrunn nachgebaut.
Mit der Folge, dass Sie 34 Millionen Schulden hatten.
Ja.
Dann hat der Kuckuck am Schloss Schönbrunn geklebt und an Ihrer Stradivari und, glaube ich, auch an den Rechten Ihres Namens.
Alles. Alles, was Sie hier sehen, alles, mein Name, meine Royalties, alles. Ja, das war spannend. Wir saßen hier in diesem Zimmer, das ist der Bankmann und mit aller anderen Bankleute. Und die haben alle gesagt, lass uns den Stecker rausziehen. Und er sagte, junger Mann, nein, lass ihn weiterspielen, weil das ist die einzige Möglichkeit für uns, um unser Geld zurückzubekommen. Und er hatte recht, weil nächstes Jahr war ich durch diese enorme Werbung, waren alle normale Seele, so 10.000er, voll, voll, voll. Und dann war alles Geld wieder zurück.
Innerhalb eines Jahres haben Sie das geschafft.
Ja, aber um alle Schulden dann zurückzugewinnen, das hat 8 Jahre gedauert.
Ja. Ja, und es hat natürlich nicht nur diese 8 Jahre gedauert und viel Kraft und Arbeit gekostet, sondern der Preis ist ja auch gewesen, dass Sie wirklich krank gewesen sind. Also Sie haben ja eben schon gesagt, Burnout.
Ja, aber das ist natürlich verdammt spannend, nicht? Ich habe hier eine Woche lang gelebt, weil der ging nach Hause und sagt, okay, ich kann das selber nicht entscheiden, ich muss nach Utrecht, das ist das Hauptkantor, und bekommt hier in einer Woche Antwort. Eine Woche lang habe ich hier gelebt. Bin ich morgen weg hier oder nicht? Das war nicht schön.
Horror.
Ich habe auch Masri versprochen und meine Söhne, das nie mehr zu machen. Ich bin auch ganz brav jetzt. Ich reise nur mit 110 Leuten rum, nicht mehr mit 500. 500!
Aber Ihr Sohn Pierre hat in einem Interview gesagt, mein Vater ist rastloser als vor 20 Jahren.
Ja, stimmt ein bisschen, ja. Ja, weil ich habe jetzt so viel Energie, ich will eigentlich immer weitermachen.
Was verblüfft Sie denn am meisten, würden Sie sagen, also wenn Sie jetzt so zurückgucken, wenn Sie da draußen auf der Stufe sitzen und kommen vom Konzert zurück und denken über Ihr Leben nach, verblüfft Sie dann am meisten, dass aus diesem sehr streng erzogenen, damals glaube ich auch sehr schüchternen André Rieu so ein und Star?
Unglückliche.
Aus dem Unglücklichen auch noch. So ein Star geworden ist?
Klingt vielleicht fremd, aber ich habe das immer gewusst, dass es gelingen würde. Nur ich musste natürlich Glück haben. Mhm. Und das größte Glück war Marjorie, nicht, dass die in mein Leben gekommen ist. Und dann habe ich weiter auch noch ein normales Glück gehabt. Nicht? Der Second Waltz von Shostakovich war plötzlich hier ein Riesenhit. Da habe ich 1 Million CDs verkauft hier in Holland. Das nenne ich Glück.
Können Sie den nochmal ansingen? Ist das dieser?
Di-da-da-di-da-da-da-da-da. Das ist so eine melancholische Tonart, ein Walzer, aber nicht ein Walzer im Sinne von, das ist mehr ein Walzer, man steht mit seinem Bier in einem Café und sagt, gib mir noch ein Bier.
Und das ist ja witzigerweise, habe ich mir auf Videos angeguckt, auch ein Stück, wo sofort die Holländer und die Rheinländer anfangen zu schunkeln, sobald die das hören. Und die anderen fangen an zu heulen.
Ja.
Die Männer weinen immer, wenn sie spielen My Way. Die Frauen weinen, wenn David Hasselhoff Love Me Tender singt bei André Rieu. Sie schaffen das ja jedes Mal. Das ist auch egal, in welchem Land das ist und was für ein Publikum das ist, die Leute wirklich anzurühren.
Ja.
Wie verhindern Sie, dass da eine Routine reinkommt? Sie machen das ja fast jeden Abend.
Das wird nie Routine, um Leute weinen zu lassen, weil das geht echt. Ich habe mal Rostropowitsch ein Interview in sein schlechtes Deutsch, wenn Sie zum ersten Mal die Tränen bekommen, müssen zum 1000. Mal auch die Tränen kommen. Ja, das ist wahr. So ist es. Das ist nie Routine, nie im Leben.
Ja, das ist fast jeden Abend sind das Gefühlswallungen, die haben die meisten von uns 3-mal im Jahr. Und Sie haben das fast immer.
Ja, ich muss auch sagen, da ich edite alle Specials selber. Musik und Video in mein Studio hier. Und dann sitze ich da und erlebe dann wieder Und dann sitze ich morgens um 11 und die Tränen kommen mir und denke ich, ich habe doch einen schönen Beruf nicht. Das ist unglaublich. Bin ich echt glücklich.
Womit rühren Sie jetzt im aktuellen Programm das Publikum an? Wie haben Sie jetzt die Tournee für 2018?
Also wir kommen gerade aus Amerika, da haben wir ein Stück gespielt, da habe ich erzählt. Man hat mir erzählt, dass die Leute in, weiß ich was, wo wir waren, Las Vegas, das musikalischste Publikum der Welt. Dann, ja, ich teste das mal, dann übe ich mit dem Publikum, Sie sind die Sopran. Und dann, jetzt spielen wir ein Stück, das kennen Sie alle. Und dann haben wir America the Beautiful. Das ist nicht die Hymne, aber trotzdem, das kennen die alle. Di da, di da, di da. Standen sie alle auf und
Hand am Herz.
Und dann gingen die Tränen da. Jetzt so mit Trump und so, dann ja, das ging tief.
Und was erleben wir dann nächstes Jahr bei der Deutschlandtournee?
Ich bin ehrlich gesagt noch dabei, das Programm zu gestalten. Ich weiß schon sehr viel, aber ich muss das immer so, das geht bei mir bis am Ende. Will ich das noch die Möglichkeit haben, das zu ändern? Und dann während der Tour merke ich auch nochmal, das ging nicht so gut, nicht? Ich mache schon 40 Jahre ein Programm, also ich weiß ein bisschen, wie man das aufbaut, um das Publikum dann langsam warm zu machen für die Zugaben. Weil darum geht es natürlich.
Ja, bei den Zugaben flippen die alle völlig aus.
Ja,
dann ist kein
aber
Halten
da habe ich die hingebracht, nicht? Man kann nicht mit den Zugaben anfangen. Man muss das langsam aufbauen, durch allerhand Emotionen. Jetzt zum Beispiel, ich habe eine herrliche Sopranistin, Donay van Doorn, und die wird Traviata singen, Estrano. Und wie die das singt,
Wie werden Sie die reinkommen lassen? Ich weiß, die Mary Poppins, die Sopranistin,
nee, die kommt einfach
ins...
Das ist Mary Poppins.
Ja.
Ja, Traviata kann man nicht schweben lassen.
Nee, die kannst du aber inszenieren.
Nee. Das ist einfach... Nee, das geht zu weit, weil dann wird es Kitsch. Nee, die kommt einfach rein. Ich habe eine Geschichte erzählt, kommt sie rein und dann habe ich die, das weiß ich auch ganz genau, weil das fängt an. Estrano. Dann habe ich gesagt, du musst erst mal 3-4 Sekunden nichts machen. Und dann kommt, boah, das ist so schön. Die Stille, die dann, das sind die Tricks, die ich kenne. Aber ich denke, alle Dirigenten, gute Dirigenten, wissen, wie man das macht. Weil das ist auch Musik. Eigentlich ist Musik erst schön wegen die Stille. Das sind so die
Erfahrungen.
Jetzt verrate ich meine Tricks.
Was wird es hier zu Weihnachten geben, Herr Rieu? Wird es hier im Haus ein Weihnachtskonzert geben?
Nee. Weihnachten bei uns ist nur Zusammensein und gemütlich, natürlich Weihnachtsbaum. Aber weiter gibt es kein großes Essen oder nicht, dass wir zum Friteur gehen, aber es ist einfach und wir sind ganz glücklich, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause sein.
Und das Schloss wird jetzt auch nicht geöffnet für ein Weihnachtskonzert?
Nee.
Aber das haben Sie mal gemacht, ne? Das war mal die Kulisse.
Ja, aber das war eine Kulisse, ja. Das haben wir so gemacht, ja. Das haben wir inszeniert.
Also werden Weihnachten hier an diesem Tisch oder im Nebenraum, wird die ganze Familie sitzen?
Ja, ja.
Die Oma ohne Führerschein, die 5 Enkel beziehungsweise dann Urenkel von der Oma. Haben diese Enkel eigentlich auch ein Wunschbüchlein?
Ja, das haben die sicher, ja.
Es gab, glaube ich, auch die Wunschbüchlein für ihre beiden Söhne, Marc und Pierre, als die auf die Welt kamen. Was haben Sie denen da reingeschrieben als Wunsch?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, alle Glück der Welt oder sowas habe ich reingeschrieben.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.